Der Schutz der Wölfe wurde ja nicht deswegen erfunden, um die Schafshalter zu ärgern, sondern weil angesichts dieses Zusammenbruchs der Biodiversität man sich überlegen muss, was wir tun müssen, damit wir zumindest die Reste natürlicher Lebensräume und ökologischer Vorgänge erhalten. Und da sind Wölfe als Top-Prädatoren natürlich ganz wichtig mit bestimmten ökologischen Funktionen. Das sind lauter Dinge, die muss man auch dazu sagen, sonst hört man immer nur aus den Medien, wie schlimm der Wolf nicht ist. Ne?
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Mit Naturfilmer Matthias Kais und der Journalistin Sabine Sebald.
Ja, da sind wir zurück aus der Sommerpause. Ganz liebe Grüße nach Dresden. Hallo Matthias.
Ja, ganz liebe Grüße zurück nach Berlin, Sabine.
Und alle, die ihr uns jetzt zuhört, an euch gehen auch ganz, ganz viele liebe Grüße raus. Und schön, dass ihr auf uns gewartet habt und dass ihr uns die Treue gehalten habt und dass ihr wieder alle vollzählig erschienen seid. Zumindest gehe ich mal davon aus.
Hoffen wir mal, ne?
Ja. Ich glaube, ganz viele freuen sich besonders auf diese Folge, weil wir starten ja nach der Sommerpause jetzt durch mit einem ganz besonderen Gast. Wir haben gleich Kurt Kottraschall hier, Professor Kurt Kottraschall, dazu kommen wir gleich. Aber vorher noch zwei, drei Worte zu dir, Matthias. Du hast die Sommerpause ja genutzt, du warst viel unterwegs in der Natur und vor allen Dingen hast du eine ganz tolle Sache erlebt, um die ich dich wirklich riesig beneide.
Ja, ich war bei Tanja Ascani.
Genau. Und du durftest den berühmten Wolfswelpen Nuka sehen. Dazu gibt es ja auch eine Geschichte.
Ja, ist ein Findelwolf, ne? Also aus dem Bayerischen Wald. So was Ähnliches hatten wir ja schon vor ein paar Jahren mal in Sachsen. Und die Januszka, die ist ja auch bei Tanja gelandet.
Man kann das ja bei Instagram und Facebook sehen. Ich glaube, die meisten von euch folgen Tanja Ascani, von daher kennt ihr die Geschichte. Mich rührt sie immer wieder aufs Neue irgendwie total, ne?
Ja, man muss natürlich bei beiden noch dazu sagen, dass bei beiden versucht worden ist, sie wieder ins Rudel zu integrieren. Das hat leider nicht funktioniert. Da ist dann Einschläfern meistens die Alternative, aber es ist ja nun wirklich eigentlich keine Alternative.
Nee.
Und ja, so haben sie das Glück gehabt, dass sie zu Tanja konnten, Tanja Ascani. Und ich finde persönlich, dass es eigentlich, also sie hätten es beide nicht besser treffen können. Tanja macht das mit ganz viel Liebe und Hingabe und ich finde das ganz, ganz toll. Und man sieht ja bei Anuschka, wie prächtig sie sich entwickelt hat und auch kleine Nuka entwickelt sich prächtig. Eine ganz, ganz tolle Geschichte.
Besser hätten sie es nicht treffen können und ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht, weil da gibt es ja auch schon Pläne für Nuka. Aber das ist erstmal jetzt Zukunftsmusik. Jetzt sind wir erstmal im Hier und Heute und vor allen Dingen haben wir ja heute unseren Gast. Wir haben es eben gerade schon angekündigt, den wir begrüßen möchten. Er ist emeritierter Professor für Verhaltensbiologie an der Universität Wien und Mitbegründer des weltberühmten Wolfsforschungszentrums in Ernstbrunn. Das ist in Niederösterreich, kennt ihr bestimmt alle.
Er leitete jahrzehntelang die legendäre Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau, ist Autor zahlreicher Bücher über Wölfe, Hunde und Menschen und hat natürlich auch selber Hunde. Wir sind super glücklich, dass wir ihn heute bei uns haben. Und ja, deswegen sage ich herzlich willkommen, Professor Kurt Kottraschall.
Herzlich willkommen auch von mir.
Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich auch, über eins meiner Lieblingsthemen sprechen zu können.
Wir gehen davon aus, dass Sie damit die Wölfe und Hunde und die Menschen meinen. Sie haben ja damit Ihren Forschungen über die Beziehung zwischen uns allen mehr oder weniger Maßstäbe gesetzt weltweit und haben ja wissenschaftlich auch mal eine ganz neue Sicht darauf gewagt. Wer oder was hat Sie denn dazu überhaupt inspiriert, sowas mal in Angriff zu nehmen als Lebenswerk?
Naja, Ausgangspunkt war, ich war seit 1990 sowas wie der Nachfolger von Konrad Lorenz an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau. Und da beschäftigten wir uns mit den sozialen Komplexitäten, also dem komplexen sozialen Zusammenleben von Vögeln, also von Graugänsen, Goldgraben und auch von der Beziehung zwischen komplexem Sozialleben und geistiger Leistungsfähigkeit, weil man ja weiß, zumindest bei Säugetieren ist es so, dass große, kluge Gehirne im Zusammenhang mit sozialer Komplexität entstanden und da gab es dann bald mal auch den Wunsch, mit einem kooperativen Säugetier zu arbeiten. Und wenn man das sucht, dann ist es der Wolf. Aber zuvor noch gab es von Wien aus die Anfrage, ob wir nicht ein Präsenzhunde-Schulprojekt evaluieren und begleiten könnten. Das war kurz vor dem Jahr 2000, als eine Grundschullehrerin ihre Hunde in die Schule mitnehmen wollte. Also zunächst einmal, um sie am Vormittag nicht alleine zu Hause lassen zu müssen und zweitens auch aus pädagogischen Gründen. Und als skeptischer Naturwissenschaftler habe ich zunächst einmal gedacht, naja, was soll der Hund in der Schule? Der lenkt ja höchstens ab. Nicht? Wir haben aber dann gefunden, dass der anwesende Hund eine wesentlich bessere soziale Integration in der Klasse bewirkt, die Aufmerksamkeit verstärkt und insgesamt das Lernklima wesentlich verbessert. Und das hat uns dann schon einigermaßen überrascht. Und davon ausgehend haben wir begonnen, vor allem am Mensch-Hund-Verhältnis, aber ein bisschen auch Mensch-Katze in Wien mit einer eigenen Arbeitsgruppe zu forschen. Aber mit dem Hintergrund von dem, was wir durch die Arbeit in Grünau im Kopf hatten, nämlich, dass Vögel eigentlich auch nur Menschen sind. hinter dieser seltsamen Aussage steckt die Einsicht, dass trotz 220 Millionen Jahre getrennter Evolution, also die halbe Stammesgeschichte haben wir separat sozusagen verbracht, dass trotzdem Vögel und Säugetiere ganz zum Teil identische, zum Teil sehr ähnliche Mechanismen haben, um ihr Sozialleben sozusagen auf die Reihe zu kriegen, also kognitive, hormonelle Mechanismen. Und das war eigentlich schon profund überraschend. Das bedeutet, dass zum Beispiel Wolf und Mensch oder Hund und Mensch, also wir sind beide Säugetiere, wir hatten einen gemeinsamen Vorfahren vor vielleicht 60 Millionen Jahren. Das ist lange her, aber doch viel weniger lang als Vögel, dass wir eigentlich davon ausgehen können, dass das gute Zusammenleben von Menschen und Hunden darauf beruht, dass wir wirklich die sozialen Mechanismen teilen. Und wir denken in einer ganz ähnlichen Weise. Wir haben identische emotionale Systeme, das heißt, wir denken und fühlen ähnlich bis gleich und wir haben ganz ähnliche soziale Bedürfnisse und wir haben ein nahezu identisches soziales Gehirn. Das heißt, wir sind einander viel, viel näher, als man aufgrund des unterschiedlichen Aussehens vermuten könnte. Und daher ist es auch kein Wunder, dass wir miteinander gut sozial sein können, wenn wir einander als Partner auch ernst nehmen. Ne?
Okay, das ist jetzt natürlich sehr, sehr spannend. Das unterscheidet womöglich dann auch den Wolf bzw. den Hund von der Katze oder vom Frettchen oder von der Maus, die wir halten, oder? Da ist dann doch schon mehr an Gemeinsamkeiten zwischen Hunden, Wölfen und Menschen.
Absolut. Hunde sind als Wolfsabkömmlinge gezwungenermaßen Bindungs- und Kooperationstiere und das teilen sie mit Menschen. Also wir sind sozial derart abhängig, wir Menschen und teils auch die Hunde, dass etwa bei Menschen ein Aufziehen im ersten Lebensjahr nach dem Motto sah zaubertrocken, aber ohne soziale Zuwendung in die Katastrophe führt. Ne? Solche Babys sterben oder verkrüppeln seelisch für ein Leben lang. Das heißt, wir sind wirklich extrem sozial organisiert und wir teilen diese Orientierung mit Wolf. Das ist ja der eigentliche Grund, warum wir vor 40.000 Jahren, also unsere Vorfahren natürlich, nicht wir, warum unsere Vorfahren vor 40.000 Jahren mit Wölfen zusammenkamen und dann auch zusammenblieben.
Darum ranken sich ja auch so viele Mythen, wie das genau passiert ist.
Ja, ja.
Haben Sie da schon Erkenntnisse drüber? War das dann tatsächlich die Jagd, die Kooperation bei der Jagd? Naja. Oder war er ein Kulturfolger, der Wolf?
Natürlich auch, ja. Ist er ja heute auch noch. Ne? Na gut, man kann über die Zeit, als Menschen und Wölfe zusammenkamen, trefflich streiten, weil wir haben da gewisse Evidenz. Wir wissen natürlich aber vieles nicht, wir waren ja nicht dabei. Also gibt es die alte Idee, Wölfe hätten sich den Menschen angeschlossen, weil Menschen interessante Dinge bieten, wie zum Beispiel Jagdreste und Kot. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weil Wölfe sind immer auch sehr interessiert daran, was Menschen tun. Und die waren damals aufgrund des fehlenden Jagddrucks ist garantiert weniger scheu als die heutigen Wölfe. Das heißt, die hatten kein Problem, am Rande der menschlichen Siedlungen, der menschlichen Jägercamps herumzulungern und sich einmal anzuschauen, was denn diese Menschen da machen. Ne? Und ja, und wir wissen auch, dass ganz konkret menschlicher Kot einen hohen Stickstoffgehalt hat und durchaus interessant für Wölfe ist. Das heißt, die für Hundehalter oft lästige Kotfresserei wurde nicht von den Dorfhunden erfunden, sondern ist wirklich altes Wolfserbe.
Okay.
Das, Problem mit der Idee ist nur, das würde habituierte Wölfe ergeben. Also Wölfe, die sich an die Anwesenheit des Menschen so gewöhnen, dass es ihnen nichts mehr ausmacht. Das sind aber keine sozialisierten Wölfe. Das heißt, solche Ideen haben manche Menschen in Nordamerika auch. Das heißt, man kann sich, indem man einem Timberwolf-Rudel so lang durch Anwesenheit auf die Nerven geht, bis es nicht mehr reagiert. Auf die eigene Anwesenheit kann man sich wirklich sozusagen an ein Rudel so annähern, dass man fast integriert ist, aber nur fast. Mhm. Weil irgendwann kommt meistens ein junger Rüde drauf, dass man mal dieses seltsame Wesen testet. Das ist meistens für Menschen nicht sehr gesund. Das heißt, im Gegensatz dazu entsteht durch Handaufzucht von Welpen ab dem 10. Lebenstag circa, entsteht eine soziale Bindung und entsteht sozusagen eine soziale Beziehung. Die solchermaßen aufgezogenen Wölfe sehen Menschen als ihre Sozialpartner an und respektieren daher zum Beispiel auch ihre Babys, was bei wildlebenden Wölfen immer ein bisschen ein Problem ist. Nicht? Also Wölfe und Kleinkinder gehen ohne Sozialisierung nicht gut zusammen. Mhm. Und hätten die Wölfe damals die Kinder der Menschen gefressen, dann hätten wir heute mit Sicherheit keine Hunde. Nicht? Warum die Menschen an den Wölfen so interessiert sind, ist eine interessante Frage. Dahinter steckt ja sicher die Spiritualität dieser frühen Jäger und Sammler, die an die Beseeltheit der Natur glaubten und für die Wölfe wesensverwandt waren, vermutlich Gegenstand von Verwandlungsmythen etc., gibt es ja heute immer noch in animistischen Kulturen, in der Mongolei etwa, wo Wölfe noch eine große Rolle spielen, die ganz ähnlichen ökologischen Ansprüche, nicht? Menschen und Wölfe sind hochspezialisierte Laufjäger und sie jagen ein ähnliches Beutespektrum, sie tun das kooperativ. Das heißt, das alles mag dazu beigetragen haben, dass es dann eine dauerhafte Partnerschaft wurde, wobei man natürlich Funde hat wie den Hundeschädel aus dem Altai-Gebirge, der auf ca. 37.000 Jahre datiert ist, dessen Gene sich aber in keinem der heutigen Hundelinien wiederfindet. Das deutet stark darauf hin, dass in dieser Kultur, in dieser beginnenden Mammutjägerkultur, wo es offenbar zur Kultur gehörte, auch mit zahmen Wölfen zu leben, dass nicht jeder dieser Anfänge auch zu einer Hundelinie geführt hat. Das heißt, wir haben heute im Wesentlichen in unseren heute lebenden Hunden haben wir zum Teil noch das erste Domestikationsereignis in Westeuropa drinnen. Also die letzten Überlebenden dieses Ereignisses sind zum Beispiel Wolfsspitze. Die alten Bauernhaus-Wolfsspitze, die tragen noch diese Gene. Und die etwas spätere Domestikation in Südostasien, die macht ca. 95% der Gene der heutigen Hunde aus. Also der Großteil der heutigen Hunde sind Südostasiaten sozusagen. Auch jene Dorfhunde, die dann wieder sekundär nach Afrika zurückgegangen sind.
Das heißt also im Prinzip, Sie sagen zu 95% steckt in unseren Haushunden noch Wolf.
Also je nach Autor und je nach Interpretation schwankt der Wert etwas. Aber Genetiker, und ich bin keiner, das ist eine ziemlich komplexe Wissenschaft, Genetiker sind sich einig, dass auch der Dackel und der Zwergpudel noch 95-99% Original-Wolfsgene hat. Also wenn man an einem Leben mit Wolf interessiert ist, dann ist auch ein Dackel oder ein Chihuahua ein ziemlich guter Vertreter. Das sind zwar klein, aber ziemliche Bestien. Wölfe sind rücksichtsvoll und sozial zurückhaltend, was man von Chihuahuas und ähnlichen Kleinbestien ja nicht unbedingt behaupten kann.
Sie mögen die kleinen Bestien nicht so sehr wie die
Wölfe. Ich mag sie gern. Es gibt übrigens Untersuchungen, nicht viele, aber doch, die zeigen, dass trotz ihres viel kleineren Gehirns diese Winzhunde nicht viel dümmer sind als die großen Hunde. Okay. Aber es fehlt ihnen offenbar etwas, was die großen Hunde viel besser können, nämlich sich Impuls zu kontrollieren. Das heißt, große Hunde können warten, können sich auf das, was man von ihnen will, konzentrieren und keifen nicht einfach wegen nichts drauf los. Diese Art der Inhibition haben die großen Hunde diesen Winzlingen offenbar voraus. Die Winzlinge haben allerdings den Vorteil, dass man sie, wenn es gerade nicht passt, in die Handtasche packen kann. Ne?
So, ich habe jetzt noch mal eine Frage zu der, wie Menschen und Wolf zusammengefunden haben. Ich hatte mal gelesen, dass die amerikanischen Ureinwohner teilweise Wölfen die Beute abgejagt haben, beziehungsweise also nach dem Riss sozusagen denen das abgenommen haben, wenn sie selber kaum Jagderfolge hatten, einfach um ihr Überleben zu sichern. Wäre es denkbar, dass man dann sozusagen den Wölfen aus Mitleid was abgegeben hat und das so dann in eine Beziehung das, entstanden ist?
Das ist absolut denkbar, weil sozusagen die nordamerikanischen Indigenen, also die Great Plains Indianer zum Beispiel, stammen von jenen Leuten ab, die vor 12 bis 14.000 Jahren nach dem Abschmelzen der Eisbarriere von Beringia aus, also von diesem Kontinent zwischen Sibirien und Nordamerika, der ja damals trocken lag wegen des viel tieferen Meeresspiegels, nach Nordamerika eingewandert sind. Und sie kamen aus der Mammutjägerkultur oder überhaupt aus spezialisierten Jägerkulturen. Und sie wanderten mit ihren Hunden nach Nordamerika ein. In Nordamerika selber entstanden unseres Wissens keine Hunde, die heute noch leben. Die mittelamerikanischen Rassen, wie zum Beispiel Chihuahua oder mexikanischer Nackthund, sind Abkömmlinge dieser Hunde der ersten Einwanderer. Ganz interessante Geschichte. Allerdings, was passiert ist, innerhalb von weniger als 1000 Jahren haben diese Leute mit ihren Hunden die ganze nordamerikanische Großfauna ausgerottet. Also die Mastodonten waren weg und andere Großsäugetiere. Und sie haben sich dann darauf verlegt, das nächstgrößte Säugetier zu jagen, nämlich die damals bis fast heute in Massen vorhandenen Büffel. Und daraus haben sich dann diese Great Plains Kulturen entwickelt, aus den Clovis-Leuten sind dann diese Tipi-Leute entstanden. Und die hatten immer noch eine große spirituelle Beziehung zu Wolf und Hund. Also es war so, dass die meisten dieser Leute, obwohl die eine sehr ähnliche Kultur hatten, diese Tipi-Büffeljäger-Kulturen gab es doch, ich weiß nicht, die 100 Ethnien oder mehr, deren allen gemeinsam waren, dass sie mit Hunden lebten. Und diese großen Hunde waren sozusagen privat zugeordnet. So eine Familie hatte vielleicht 5 davon, deren Funktion war das, der Transport der Zeltbestandteile auf diesen Schleifstangen-Systemen, so 35 Kilo pro Hund, in langen Kolonnen wurde übersiedelt. Das war natürlich auch ganz praktisch, weil in diesen kalten Prärie-Wintern waren diese Hunde natürlich perfekte Wärmflaschen. Frühe Reisende berichten, dass das zum Teil offenbar auch Hybriden gewesen wären zwischen Hund und Timberwolf. Das lässt sich natürlich heute nicht mehr überprüfen. Jedenfalls werden in den Western-Filmen diese Leute immer ein bisschen falsch dargestellt als Pferdekulturen. Das ist eine ganz sekundäre, ganz späte Geschichte. Sie waren immer auf Hund fixiert und keine dieser Kulturen hat separate Begriffe für Wolf und Hund. Das war in allen diesen Kulturen ein einziges Wort. Also wie gesagt, große spirituelle Bedeutung, praktische Bedeutung, war eher weiblich konnotiert, wurden von den Frauen geführt, diese Hunde, waren Sozialpartner und wurden eigentlich nicht eingesetzt auf der Jagd und nicht in diesen zahlreichen Kriegen, die diese Leute bereits gegeneinander führten, schon lange bevor die Europäer überhaupt noch aufkreuzten. Also das war ein Hobby von denen, die Nachbarn zu überfallen und zu bekriegen. Hunde spielten darin im Gegensatz zu den eurasischen Verhältnissen, also zur alten Welt, keine Rolle. Also ganz interessante Geschichte. Und, ja. Also ein Problem existierte immer dann, wenn die Büffel ausblieben. Ne?
Wenn wir jetzt zurückblicken, das heißt, der Hund oder der Wolf taugte immer schon zum guten Sozialpartner für den Menschen, ne? Das kann man so sagen.
Ja, der Hund, Hunde vor allem. Ne? Also Wölfe, das wissen wir aus der eigenen Erfahrung, ich selber habe über 30 Wölfe Hand aufgezogen.
Ja.
Wölfe sind sehr, sehr verlässliche, ruhige, überlegte Kooperationspartner, wenn man sie respektvoll behandelt und nicht rumschubst und rumkommandiert. Das geht mit Wölfen nicht. Hunde brauchen das ein bisschen. Also das ist ein guter Ausgangspunkt. Man kann davon ausgehen, dass diese frühen Jäger und Sammler mit Sicherheit keine hierarchischen Gruppenstrukturen hatten. Das heißt, das waren sehr flache Strukturen und denen lag es nicht, jetzt ihresgleichen herumzukommandieren. Das hätten sich die anderen nicht gefallen lassen und die Wölfe lassen sich das überhaupt nicht gefallen. Also es hat auch sozusagen von dieser sozialen Einstellung her wunderbar gepasst. Innerhalb von ein paar tausend Jahren aber entstanden aus Wölfen Hunde und speziellen nach dem Sesshaftwerden haben sich die auch in diese dann hierarchischen Gesellschaften eingefügt und angepasst. Und daher ist es heute so, dass Hunde von uns einen guten Führungsstil erwarten. Wölfe brauchen das nicht unbedingt. Mit einem Wolf kann man kooperieren und der übernimmt auch gern die Führung. Hunde wollen schon gut geführt werden.
Sie haben ja Wölfe und Hunde gleichermaßen trainiert und auch beobachtet, wissenschaftlich beobachtet, um ihre Gemeinsamkeiten zu erforschen. Wie sind Sie denn da genau vorgegangen, um da wirklich auch gleichwertige Versuchsbedingungen zu haben? Ne? Weil Wölfe leben ja oder werden ganz anders groß als Hunde, Welpen.
Ja, der springende Punkt war natürlich, dass wir Wölfe und Hunde gleichwertig aufzogen. Das haben vor uns bereits mal Kollegen in Ungarn versucht, Adam Miklós und seine Gruppe etwa an der Eötvös-Universität in Budapest. Die sind aber so vorgegangen, dass sie Wolfswelpen an individuelle Familien vergeben haben. Die Wolfswelpen sind aufgezogen worden, wie gewöhnlich Hundewelpen privat aufwachsen. Mhm. Und das ist ziemlich profund schiefgegangen, weil bereits im Alter von wenigen Monaten diese Welpen zurück mussten ins Gehege, weil sie begonnen haben, ihre Leute zu beißen und Futter zu verteidigen und so. Wir haben das aufgrund dieser Erfahrung anders gemacht und wir, das bedeutet Friederike Range, Schofi Virani und ich, Schofi kam ja aus dieser Gruppe, wir haben sozusagen die Hunde gleich aufgezogen wie die Wölfe. Also wir haben es möglichst wolfsgerecht gestaltet, das heißt, wir haben kleine Gruppen von Wolfswelpen sehr sorgsam Hand aufgezogen, also 24 Stunden Anwesenheit, 7 Tage die Woche und das 6 Monate lang, bevor sie in die Gruppen integriert werden, also in die anderen Wolfsgruppen integriert werden. Und die Hunde haben wir dann ebenso aufgezogen und das ging hervorragend.
Das heißt, die Hunde wurden auch nicht in Familien aufgezogen, sondern die wurden auch auf dem Versuchsgelände in Gruppen und von Hand aufgezogen wie die Wölfe.
Das ist genau der springende Punkt. Das ist genau der springende Punkt, wenn sie wirklich mit Hilfe von Verhaltenstests einigermaßen belastbare Unterschiede zwischen Wölfen und Hunden finden wollen, müssen sie dafür sorgen, dass die Individuen einigermaßen gleiche Lebenserfahrungen haben. Das heißt, gleiche soziale Erfahrungen mit Menschen, mit ihrer ganzen Umwelt, also ganz ähnliche Sozialisierung. Das geht bis dahin, dass wir Wölfe und Hunde am Wolfsforschungszentrum in Ernstbrunn sogar ganz ähnlich gefüttert haben, soweit das eben geht. Nicht? Obwohl wir in der Zwischenzeit aus unseren Versuchen wissen, dass Hunde die Nahrungspräferenzen der Wölfe nahezu 1:1 behalten haben, kann man Hunde nicht ganz ausschließlich mit groben Knochen und Fleisch ernähren. Nicht? Die brauchen von ihrer Physiologie her auch ein bisschen, also die haben keine so robusten Zähne mehr und die Verdauung läuft etwas anders. Das heißt, man muss darauf ein bisschen Rücksicht nehmen, sonst kriegen die Hunde Probleme nicht. Also Hunde können nicht ganz das fressen, was man Wölfen geben kann. Nicht? Umgekehrt schon.
Gab es denn auch mal zwischen Hunden und Wölfen Kontakt oder haben Sie das
zwischen unseren Hunden und Wölfen nicht, war ja kein Grund dafür. Nicht? Weil Hunde näher sind am Wolf, haben wir natürlich unsere Privathunde in die Aufzucht mit einbezogen. Also ganz eine wichtige Rolle hat Polita, meine letzte Eurasia-Hündin, gespielt, die praktisch alle Wolfs- und Hundewelpen mit aufgezogen hat und das in einer sozial sehr kompetenten Art und Weise getan hat. Ja.
Und dann, als die Wölfe und Hunde jeweils 6 Monate alt waren, konnten Sie mit den Versuchen beginnen und haben dann bestimmt...
Ja, vorher schon. Also meine Kolleginnen haben bereits von Beginn an sich die Entwicklung von Hundewelpen und Wolfswelpen angesehen. Also wie interessiert sind sie etwa an Menschen? Wie interessiert sind sie an Gegenständen? Wovor fürchten sie sich, wovor nicht?
Und was sind die Unterschiede gewesen? Was waren so die Erkenntnisse?
Nicht großartig. Ein Hauptunterschied ist, dass Hundewelpen von Anfang an nahezu manisch an Menschen interessiert sind. Ein 4 bis 8 Wochen alter Welpe orientiert sich dauernd in Richtung Mensch, schaut uns ins Gesicht etc. Bei Hunde, bei Wolfswelpen ist das nicht ganz so. Da beginnt diese extreme soziale Partnerorientierung erst im Alter von 6, 7, 8, 9 Monaten. Das heißt nicht, dass sie sich nicht sozial an uns binden oder sich um uns kümmern, aber bei Wölfen ist es so, da gehen die Wolfswelpen ja erst in diesem Alter mit auf die Jagd und erst ab dem Zeitpunkt muss man sich mit den Erwachsenen koordinieren. Aber in sehr vielen Belangen haben meine Kolleginnen keine großen Unterschiede gefunden. Das heißt, in diesen ich weiß nicht wie viel, aber es waren sicher hunderte Versuche mit unterschiedlichsten Fragestellungen an Welpen, Jungwölfen und Junghunden und Erwachsenen, hat sich im Wesentlichen gezeigt, dass die Unterschiede zwischen Wolf und Hund so groß nicht sind, wie viele vermuten, auch viele unserer Kollegen vermutet haben, die aber keine direkten Vergleichsversuche machen konnten, weil sie die Tiere einfach nicht hatten.
Was ich immer so bemerkenswert finde, ist, dass man, wenn man sich Wolfswelpen anschaut, wie die miteinander interagieren und Hundewelpen, dass das absolut identisch ist. Und wir haben das gerade schon ganz kurz angerissen, bevor Sie dazugekommen sind zu unserem Gespräch. Matthias war im Sommer zu Gast und zu Besuch bei Tanja Ascani. Und dort lebt ja momentan der Wolfswelpe. Und ich glaube, Matthias, du hast auch diese Erkenntnis gesammelt, dass da gar kein Unterschied war groß. Ne?
Also erstmal ein sehr, sehr tolles Erlebnis, wofür ich sehr dankbar bin. Also an der Stelle nochmal danke an Tanja, dass sie mir das ermöglicht hat. Und das war wirklich toll zu sehen, ne? Also wirklich, also sag ich mal so, an sich natürlich erstmal überhaupt kein Unterschied zu einem Hundewelpen, aber natürlich hat man das Wilde gemerkt, dass man halt einfach, also er hat einfach immer einen großen Bogen um mich rum gemacht am Anfang. Es hat relativ lange gedauert, bis er mal ein Stück näher kam. Und wenn man dann irgendwie eine unbedachte, schnelle Bewegung gemacht hat, war er auch wieder weg, ne? Also das Wilde, dieses Scheue, das hat man schon sehr gespürt. Aber ansonsten natürlich, wie er gespielt hat und so, da habe ich überhaupt keinen Unterschied jetzt irgendwie zu einem Hundewelpen.
Ja, das ist aber keine neue Erkenntnis. Ne? Das war im Wesentlichen die klassische und unglaublich tolle Dissertation von Erik Ziemen, die er in den 60er Jahren bei Wolf Herre in Kiel gemacht hat. Im Wesentlichen mit der Fragestellung, ob Hunde jetzt von Wölfen oder auch von Goldschakalen abstammen. Das war die alte Idee von Konrad Lorenz, und Erik Ziemen konnte durch sehr, sehr genaue und unglaublich faszinierende Arbeit an europäischen Wölfen und ziemlich gleichartig aufgezogenen, gehaltenen Großpudeln und F1-Hybriden, also Wolf-Königspudel-Hybriden, feststellen, dass im Ausdrucksverhalten zwischen Wolf und Hund eigentlich kein Unterschied ist. Ein bisschen abgespeckt bei Hunden natürlich, wenn man etwas eingeschaut ist, kann man die Befindlichkeit von Wölfen viel besser lesen. Die haben ein wesentlich ausdrucksvolleres Augenspiel als die meisten Hunde. Aber sonst im Prinzip kein Unterschied. Aber was ist, und das haben Sie schon erwähnt, es sind Wildtiere, auch wenn sie sozialisiert sind mit Menschen. Das heißt, sie sind vorsichtig, aber auch interessiert. Also bezeichnen waren unsere Neophobie-Experimente. Bedeutet, Wir haben uns angeschaut, bei erwachsenen Hunden und Wölfen, also bei unseren Hunden und Wölfen, den gleichartig aufgezogenen, wie die auf neue Gegenstände im Gehege reagieren, die sie vorher noch nie gesehen haben. Die Hunde oder die Wölfe wurden aus dem Gehege genommen. Wir haben sehr große Gehege, bis zu 8000 Quadratmeter, irgendwo in einer Schleuse, wo sie nicht aufs Gehege sehen konnten. Und dann wurde etwas reingebracht, zum Beispiel ein altes Fahrrad oder ein riesiger Monchichi mit 2 Meter Größe oder so irgendwas.
Ja.
Und dann kamen die rein mit dem Ergebnis, dass die Wölfe zunächst immer zurückprallten, immer begannen, das Objekt kurz zu umkreisen und dann sehr, sehr rasch begannen zu explorieren. Das heißt, nicht nur scheu waren dem Objekt gegenüber, sondern vor allem wahnsinnig interessiert. Und das endete immer damit, dass die größtmögliche Zerstörung angerichtet wurde. Das heißt, die Wölfe wollen einfach wissen, was dahinter steckt.
Ja.
Wölfe sind auch besser als Hunde im Kapieren von Wenn-Dann-Beziehungen. In dieser Beziehung sind sie manische Forscher sozusagen. Bei den Hunden war das oft so, die kamen rein ins Gehege, haben wir gesehen, da ist was Neues. War hingelaufen, daran gerochen, vielleicht dagegen gepinkelt oder auch nicht hingelaufen. Also das Interesse an diesem Ding war nicht so da. Aufgrund solcher und ähnlicher Versuche wäre man geneigt, Hunde sozusagen als doofe Variante der Wölfe zu sehen. Aber Vorsicht, das sind lauter Anpassungen an ein Leben mit Menschen. Wenn man sich vorstellt, warum geht es nicht, dass man mit sozialisierten Wölfen an Hundesstadt in unserer Zivilisationsumgebung lebt, weil Wölfe schlicht und einfach nicht so nervenstark sind und ständig ihre Umgebung viel stärker bewerten als Hunde. Also für einen Hund ist es nichts Besonderes, wenn mal ein neuer Gegenstand auftaucht. Das passiert einem Hund täglich. Also warum sollte er sich darüber aufregen? Nicht? Für einen Wolf schon. Nicht? Wenn in irgendeinem Wolfsterritorium draußen plötzlich ein neuer Gegenstand aufkreuzt, das bei welchem Feuer am Dach. Das heißt, da muss der Sache auf den Grund gehen, sonst ist es lebensgefährlich. Ne? Man neigt oft dazu, oder auch, dass Wölfe viel besser sind, Mengen abzuschätzen als Hunde, oder dass Wölfe viel besser sind, Aktionen nachzumachen von Artgenossen und auch zu begreifen, zum Beispiel, wenn sie auf einen Hebel drücken, dass das Drücken des Hebels die Kiste öffnet, während der Hund begreift gar nichts. Mhm. Ein Hund kommt zufällig einmal an den Hebel an und lernt dann durch Versuch und Irrtum, das Hebeldrücken vielleicht die Kiste öffnet, aber den Zusammenhang kapiert er kaum.
Ne? Weil es ja für den Hund so auch nicht existenziell ist, weil das ja der Mensch macht in der Regel, ne?
Oder? Dem abnimmt. Jein, und weil es für Menschen gar nicht so wünschenswert ist, mit zu klugen Hunden zusammenzuleben, das ist nämlich beschwerlich. Auch mit einem ganz normalen Hund lebt man ja so zusammen, dass man nicht sämtliche Entscheidungen für den Hund trifft, sondern dass das ein Wechselspiel ist zwischen Hund und Mensch. Aber sozusagen, wenn ich bei jeder Anweisung, die Richtung Hund geht, den Hund erst davon überzeugen muss, dass er das jetzt bitte machen soll und nicht fünfmal rückfragen, dann kann ich mit dem Hund nicht leben. Mhm. Genau das würde ein Wolf tun. Ne?
Ich hatte mal eine Dokumentation gesehen, ich glaube, das war in Indien, da haben die Wölfe quasi dem Hirten zugeguckt, wie der diesen Pferd zugemacht hat. Und haben halt genau gesehen, wo der angefasst hat, wo kein Strom drauf ist oder so. Und das haben die dann auch gemacht, tatsächlich, ne?
Ja, solche Erfahrungen haben wir auch. Oder wir haben nach einer Woche in unserem Testraum die Türklinken durch Türknöpfe ausgetauscht. Wenn man einen Wolf einmal sieht, dass durch Drücken der Klinke die Tür aufgeht, weiß er, wie man die Tür aufmacht, ne? Oder dasselbe gilt für Kühlschränke. Ne? Wölfe sind so extrem auf Kooperation gebürstet, dass sie nicht verstehen würden, warum der Kühlschrankinhalt mir gehört und warum ich das nicht mit ihm teilen will. Ne? Also wir vermeiden solche Konflikte, indem wir zum Beispiel nicht im Wolfsgehege frühstücken oder Abendessen. Ne? Aber sonst selber essen und nicht teilen, das geht bei Wölfen nicht.
Jetzt habe ich gleich noch mal eine Frage. Man sagt ja bei Hunden, dass die den Menschen als gleichwertigen Sozialpartner ansehen. Ist das bei Wölfen oder kann man das bei Wölfen auch erreichen? Oder ist das so, dass die...
Ja, bezüglich Bindung, Beziehungsqualität findet man keinen Unterschied. Hunde sind von Haus aus, von ihrem Kopf her darauf eingerichtet, sich unterzuordnen. Sie haben es gern, wenn Menschen wissen, was sie wollen, und sie führen das gern aus. Wenn sie ständig eigene Entscheidung treffen müssen, ist das weder für Mensch noch für Hund besonders gut. Nein. Es muss einfach ein gutes Wechselspiel sein. Während die Kooperationsexperimente, besonders meiner Kollegin Friederike Range, klar gezeigt haben, dass Wölfe erstens die Bedingungen des Zusammenarbeitens besser kapieren als Hunde, dass ihnen zweitens dabei die hierarchischen Rücksichtnahmen nicht so sehr in die Quere kommen als bei Hunden und drittens, dass sie ganz gerne mal die Führung in der Kooperation übernehmen. Bei diesen Seilzieh-Experimenten, wo es darum ging, an zwei Seilenden gleichzeitig zu ziehen, damit sich eine Plattform mit Fleischstücken in Richtung Gitter bewegt, wo man es dann nehmen kann. Das haben zwei Wölfe in jeder Kombination von Rang relativ sofort kapiert und hatten kein Problem damit. Hunde haben das nicht geschafft. Und zwar deswegen, weil der Rang niedere Hund immer um zwei Schritte zurückblieb und sich und nicht an das Gerät ging. Weil er sozusagen dem Rang hohen höflich den Vortritt ließ. Nicht? Höflichkeit behindert Kooperation in diesem Fall. Während wenn Mensch und Hund oder Mensch und Wolf kooperierten an diesem Apparat, dann waren sozusagen immer der Mensch als erster am Seil, wenn mit Hund kooperiert wurde und dann kam der Hund. Bei Wölfen war es genau umgekehrt. Die haben immer schon das Seilende im Maul gehabt und haben ungeduldig darauf gewartet, dass der Mensch endlich kommt. Ne?
Ach, das ist spannend. Und hatten Sie bei diesen 30 Wölfen, die Sie von Hand aufgezogen und auch durch die Studien begleitet haben, hatten Sie da Lieblinge? Gab es da immer so den einen mit dem gewissen Etwas, der intelligenter oder extrovertierter war?
Ja, schon irgendwie, aber das hing nicht von Intelligenz ab, sondern einfach Bezogenheit.
Ne? Oder Pfiffigkeit, nennen wir es Pfiffigkeit, nicht Intelligenz.
Ja, aber ich finde besonders zugetan war, das sind individuelle Beziehungen, die man hat. Die Wölfin hat nicht jeden gemocht, aber wir waren sehr eng miteinander, oder? Mein Gott, der Chef des Schwarzen Rosens, Kaspar, wir konnten mit dem alles machen. Wir mussten aber mit ihm bezüglich anderer Leute dann durchaus aufpassen, dass nichts passiert. Also das sind sehr, sehr individuelle Beziehungen. Aber das Bemerkenswerte war, dass von diesen mehr als 30 Wölfen, die wir ja sehr mit sehr viel Aufwand und Bezugnahme und möglichst gleichartig versuchten aufzuziehen, dass es über 30 verschiedene Persönlichkeiten wurden, die daraus kamen. Nicht vom Wölfen, die man praktisch als Ersatzhund mit nach Hause nehmen möchte, weil sie so hundeähnlich bezogen und ruhig und problemlos sind, bis zu Wölfen, die lebenslang nicht scheu, aber doch misstrauisch blieben und die man immer überreden musste, mitzumachen und den man immer überreden musste, dass das jetzt nicht gefährlich und nicht schlimm ist. Ne? Manche entwickeln eine richtige Masche, so nach dem Motto, ganz wurscht, was man macht, ich fürchte mich jetzt. Das muss man dann einfach überwinden. Bei vielen Wölfen hilft es dann einfach zu sagen, du fürchtest dich jetzt nicht und wir machen das jetzt. Mhm. Und manche schütteln sich dann und sagen, okay, tun wir es nicht. Zwingen kann man sie ja zu nichts, aber Wölfe sind relativ rationale Menschen.
Rationale Menschen ist gut.
Hunde übrigens auch, nur in einer bisschen anderen Art. Ja.
Welche Erkenntnis hat Sie denn am allermeisten überrascht?
Was mich überrascht hat, war erstens, das ist eher dann der Erfahrungshintergrund als die tatsächlichen Ergebnisse, dass es geklappt hat, dass wir mit sorgfältiger und respektvoller Handaufzucht mit Wölfen wirklich vom Beginn ihres Lebens bis zum Ende ihres Lebens, sie sterben auch leider so mit im Alter von 12 bis 15, dass man mit ihnen sehr vertrauensvoll und völlig problemlos kooperieren konnte. Wir haben sie aber nie dominiert. Das heißt, wir haben ihnen nie Anlass gegeben, sich aufzulehnen. Das ist der große Unterschied zur Umgangsweise etwa eines Erik Ziemen mit seinen Wölfen. Das ist die eine Geschichte, dass die Idee, dass man mit Wölfen so exzellent kooperieren kann, auch in der Wissenschaft, dass das vollkommen aufgegangen ist. Und die zweite Geschichte, die sehr beeindruckend ist, wenn ich mir die Gesamtheit der experimentellen Ergebnisse so anschaue, dann sind die Unterschiede zwischen Wolf und Hund viel geringer, als die meisten Leute glauben. Vor allem die nette kooperative Art der Hunde ist nicht während der Domestikation entstanden, sondern ist altes Wolfserbe, und zwar direktes Wolfserbe, wurde nur im Verlauf der Hundwerdung dann sozusagen auf uns gepolt. In der Zusammenarbeit der Hunde untereinander sind Hunde wesentlich schlechter als Wölfe. Da sind sie völlig anders organisiert, aber in der Kooperation mit Menschen sind sie hervorragend. Ja. Es ist nicht sozusagen aus dem Nichts entstanden. Nicht? Es ist nicht wahr, dass aus den bösen, aggressiven Wölfen jetzt diese netten, kooperativen Hunde geworden wären, schon gar nicht innerartlich. Ne? Die Unterschiede sind gering, aber sie sind bedeutend. Dass zum Beispiel Hunde eine steilere Dominanzhierarchie im Kopf bereits mitbringen als Wölfe, das ist kein großer Unterschied, aber er erlaubt uns, mit Hunden vertrauensvoll zusammenzuleben, während das Zusammenleben mit einem zahmen Wolf ist in einem privaten Setting sehr schwierig und nicht anzuraten.
Was ich überhaupt nicht verstehe, ist zum Beispiel, ich meine, der Wolf wurde zum besten Freund des Menschen in Form des Hundes und wir alle, denke ich mal, lieben unsere Hunde und über alles und wir nutzen eigentlich auch die ganzen Fähigkeiten des Wolfs in Form des Hundes, ob das bei der Polizei ist oder irgendwie als Begleithund. Wie kommt das, dass dem Wolf so viel Hass oftmals entgegenschlägt, obwohl wir eben eigentlich alle unsere Hunde so sehr lieben? Also das ist mir immer völlig unverständlich irgendwie.
Ja gut, die Beziehung zum Wolf hat beginnen zu kippen mit dem Sesshaftwerden, aber auch nicht sofort. Ne? Diese animistischen Hirtengesellschaften in den ostasiatischen Steppengebieten haben immer noch eine ziemlich respektvolle Beziehung zum Wolf. Es wird den Wölfen auch zugestanden, durchaus einen Teil der Herde zu nehmen. Genghis etwa hat die Qualität seiner Kriegspferde auf diese Auslese zurückgeführt. Wirklich gekippt ist es im christlichen Abendland im Verlauf des Spätmittelalters und der Neuzeit. Also natürlich ist es für Weidetierhalter nicht angenehm, wenn Wölfe in der Gegend leben. Daran kann man sich aber gewöhnen. Nicht? Wenn sie heute in Rumänien oder in Bulgarien unterwegs sind, finden sie keine Schafherde ohne Hirten und Hunde. Und wenn sie die Leute fragen, ob sie sich vor Wölfen fürchten, bekommen sie einen seltsamen Blick. Nicht? Auch diese Hirten sind jetzt keine Wolfsfreunde, aber die haben gelernt, damit zu leben. Und so war es über die letzten paar tausend Jahre. Wir haben nur in den letzten 150 Jahren verlernt, mit der Anwesenheit des Wolfs zurechtzukommen. Wie gesagt, der Schutz der Wölfe wurde ja nicht deswegen erfunden, um die Schafshalter zu ärgern, sondern weil angesichts dieses Zusammenbruchs der Biodiversität man sich überlegen muss, und zwar im eigenen Interesse, was wir tun müssen, damit wir zumindest die Reste natürlicher Lebensräume und ökologischer Vorgänge erhalten. Und da sind Wölfe als Top-Prädatoren natürlich ganz wichtig mit bestimmten ökologischen Funktionen. Also Wölfe haben positive ökologische Funktionen, begünstigen sogar in ihrer Anwesenheit naturnahe Waldwirtschaft ökonomisch. Das sind lauter Dinge, die muss man auch dazu sagen, sonst hört man immer nur aus den Medien, wie schlimm der Wolf nicht ist. Ne? Aber wie gesagt, die Beziehung begann zu kippen, ganz stark auch mit dem 30-jährigen Krieg. Ne? Das waren Zeiten, als menschliche Leichen in der Gegend rumlagen und dann haben natürlich Wölfe kein Problem, die auch zu essen. Also genauso wie Kohlgraben oder Füchse. Das hat sie nicht gerade beliebter gemacht, auch nicht sozusagen die armen Kleinbauern mit ein oder zwei Kühen oder Ziegen im Stall. Nicht? Wenn die weg ist, das ist lebensbedrohlich. Vor allem aber wurden die Wölfe zu immer stärkeren Jagdkonkurrenten des Adels. Mhm. Bis 1899 hatte etwa in Österreich der Adel das Jagdprivileg. Da durften die Bauern nicht jagen, der Adel schon, und die haben die Wälder leer geschossen und aus dem Grund auch den Wölfen die Nahrungsgrundlage entzogen. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte man um 1850 in Mitteleuropa die Wölfe auch nicht ausrotten können. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, das war so eine immer stärkere Interaktion. Gleichzeitig war der Wolf natürlich die Verkörperung des Heidentums, also das Überbleibsel des alten Animismus, ein Ärgernis für die katholische Kirche. Nicht? Hexen kopulieren bekanntlich mit Wölfen. Nicht? Und der Wolf wurde zum Sinnbild des Teufels, haben wir ja bis heute in diversen Märchen und Sagen, nicht? Rotkäppchen etc. Der Wolf ist einfach sozusagen Symbol des Bösen geworden. Und das ist heute in den Köpfen der Leute immer noch drinnen. Nicht? Aber wie momentan die Situation ist, Deutschland hat an die 2000 Wölfe, vielleicht ein paar weniger, Italien sicher 3000. Das heißt, die Wolfspopulationen nehmen europaweit zu. Wie lange man das sozusagen will, ist eine politische und keine biologische Frage. Aber was ich sagen will, wenn jetzt manche Leute wieder die Idee haben, wie zum Beispiel in Österreich, das unter Anführungszeichen Wolfsproblem durch Abschuss lösen zu wollen. Also diese Idee wurde sogar von Landesregierungen in Gesetze gegossen, ganz eigentlich EU-rechtswidrig. Dann ist das ein Unsinn, weil sie können lokal schießen, wie viel sie wollen. Der nächste Wolf kommt ganz bestimmt. Und wenn ich meine Schafe und Kälber nicht geschützt habe, auf der Weide verliere ich sie wieder. Das heißt, schießen hilft nicht.
Das ist ja in Deutschland nicht anders. Wir haben ja die gleichen Probleme. Und auch da hat die Politik ja irgendwie noch gar nicht verstanden, dass sie damit nicht weiterkommen mit den Forderungen von Schnellabschüssen. Das ist nämlich die Frage, die sich mir jetzt so stellt. Wie hat es denn der Wolf überhaupt geschafft, so politisch missbraucht zu werden?
Das ist, seit Wölfe und Menschen zusammen sind, ist der Wolf das politische aller Tiere. Das begann bereits im Zeitalter der Jäger und Sammler, als Wolf zu einer spirituellen Leitfigur wurde, was ja ebenfalls eine politische Interpretation ist. Ging dann weiter nach dem Sesshaftwerden. Wie gesagt, Genghis Khan und andere Mongolenfürsten haben ihre Herkunft von Wölfen abgeleitet, haben die Qualität ihrer Kriegsstrategie und ihrer Kriegspferde auf Wölfe zurückgeführt. Das sind natürlich lauter Projektionen. Das Werwolf-Thema, also das Verwandeln vom Mann in Wolf und der Hintanstellen gesellschaftlicher Konventionen, haben wir wahrscheinlich im Zuge der Jamnaya-Invasion Mitteleuropas vor 5000 Jahren bereits bekommen. Mhm. Das war ein Hirtenvolk aus der Pontischen Steppe und den Aralsee, die nicht nur Europa damals überrannten und die vorher aus Anatolien kommenden Ackerbauern sozusagen kulturell überprägten. Geschichten, die Männer töteten und mit den Frauen die Kinder gezeugt haben. Die brachten das Pferd, die brachten die Streitaxt, die brachten die Pest und wahrscheinlich auch ihre Hunde mit. Und die brachten auch diese Idee vom Werwolf, also diese spirituelle Idee der Verwandlung vom Mann in Wolf. Das haben dann die alten Griechen übernommen, die hatten Werwolfkulte, das haben die alten Germanen übernommen, die ganz starke Werwolf-Ideen hatten und Kulte. Das hat sich letztlich hingezogen bis in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, als die Nazis diese Idee wieder aufleben ließen. Je schlimmer der Krieg verloren ging, desto stärker hat Adolf Hitler auf Werwolf und Wolf und auf diese Geschichten gesetzt. Also das ist ja absurd. Ne? Also dieser politische Missbrauch oder diese politischen Projektionen waren immer schon da, weil Wolf vermutlich jenes Tier da draußen ist, das uns sozial und auch ökologisch am ähnlichsten ist. Und heute sehen wir das wieder. Also ich weiß das aus Österreich, wie stark die wiederkehrenden Wölfe sozusagen als Sündenböcke jetzt herhalten müssen für die schlechte Lage der Almbauern etwa. Bereits lange vor der Einwanderung der Wölfe ging es mit der Almwirtschaft bergab, weil die haben zu wenig Arbeitskräfte, dürfen nicht mehr käsen da oben. Das ist eine EU-Geschichte. Es gibt den Klimawandel. Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die dazu führen, dass immer mehr Almen aufgegeben werden. Und jetzt kommt der Wolf. Der ist ein zusätzlicher Katalysator, das stimmt. Aber er ist nicht der Verursacher des Strukturwandels. Der wird aber jetzt von der Landwirtschaftskammer und von der konservativen Politik genau in diese Rolle gedrängt. Das heißt, jetzt ist plötzlich der Wolf an allem schuld, während an anderen gesellschaftlichen Problemen bekanntlich die Zuwanderer aus Nordafrika. Ne? Also das sind ganz parallele Debatten und diese Projektionen auf Wolf sind ganz, ganz stark. Besonders in Österreich. Das läuft in Deutschland ein bisschen rationaler.
Kriegen wir die Kurve? Was glauben Sie persönlich? Schaffen wir es mit dem Wolf, irgendwann friedlich zusammenzuleben?
Naja, also 70% der europäischen Bevölkerung, auch der am Lande, ist seit Jahrzehnten eigentlich milde pro Wolf. Daran hat sich nichts verändert. Laut sind immer nur die 30% Wolfsgegner. Und natürlich gibt es entsprechende Interessen. Wenn ich heute Schafshalter bin, freue ich mich über die Rückkehr der Wölfe auch nicht sonderlich. Obwohl es viele gibt, die sagen, okay, eine neue Situation, wir müssen uns eben darauf einstellen. So nebenbei bemerkt ist es keine Angelegenheit der Schafshalter, sich darauf einzustellen, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit, wenn die meisten Leute wieder wollen, dass Wölfe und andere Beutegreifer wieder bei uns leben, dann ist es, wie gesagt, die Angelegenheit aller. Aber ich denke, das wird pragmatischer werden. Man wird erstens einsehen, dass man mit Schießen das Problem mancher Leute nicht löst. Andererseits aber einsehen, dass wenn ein bestimmter Wolf es gelernt hat, State-of-the-Art Herdenschutz zu überwinden, dass eine schnelle Entnahme das Beste ist, auch im Interesse der Wölfe. Also man darf damit nicht sentimental sein. Man muss aber auch, und das ist besonders ein in Österreich ein Thema, die illegalen Abschüsse im Auge haben. Das ist Wildtierkriminalität und die darf man nicht einfach augenzwinkernd erledigt. Das ist ja auch ein Unterlaufen der demokratischen Entscheidungsprozesse, denn wir haben bestimmte Regelwerke auch für den Umgang mit Wolf und ich kann nicht einfach sagen, auch wenn ich am Land lebe und bewaffnet bin, das passt mir alles nicht, ich schieße den nächsten Wolf einfach wieder ab. Nicht? Das geht nicht.
Ich habe immer das Gefühl, dass den Leuten in Deutschland das irgendwie manchmal gar nicht so richtig klar ist, dass das eben genauso Wilderei ist, wie man in Afrika einen Löwen oder einen Elefanten abschießt.
Ja.
Kann man ja, ja, ja. Ne? Das ist im Endeffekt ja das Gleiche. Ich sag mal, wenn in Afrika natürlich irgendwie ein Elefant abgeschossen wird, ist der Aufschrei groß, zu Recht, aber in Deutschland irgendwie interessiert es niemanden. Ne?
Nur solange manche Politiker das Augenzwinkern als Notwehr verkaufen und nicht als Kriminalität sehen, wird sich daran nichts ändern. Also da brauchen wir noch eine andere Einstellung. Und da ist der Wolf ja auch eigentlich das Modelltier in der Änderung unserer Einstellung zur Natur allgemein. Heute ist die Zeit vorbei, wo wir alles, was uns in der Natur und am Wirtschaften in der Natur stört, mit Gift und Gewehr wegkriegen müssen. Gott sei Dank, wir haben Renaturierungsideen, werden immer stärker und das mit Recht. Das hat ja auch mit Klimawandel zu tun. Wenn wir es nicht schaffen, erheblichen Teil der Lebensräume weltweit wieder in relativ natürliche Prozesszustände zu versetzen, und da gehört bei uns der Wolf dazu, haben wir keine Chance, den CO2-Anstieg zu stoppen. Das heißt, 20% der weltweiten CO2-Emissionen entstehen durch Vernichtung von Natur. Also das sind die Zusammenhänge, die uns klar sein müssen, in so einer Zeit einfach auf Wölfe zu schießen, weil sie uns stören. Das ist völlig aus der Zeit gefallen. Und ich nehme an, dass mit der Zeit, wenn wieder Wölfe eine Zeit lang bei uns leben, eine pragmatischere Einstellung zu Wölfen Platz greifen wird und dass vielleicht der Rechtsstaat sich besinnt, da ein bisschen ernsthafter die Sache zu betrachten.
Ich glaube, dafür bräuchte es aber zunächst auch mal dann irgendwie verlässliche Parameter. Sie haben das eben schon zu Recht angesprochen. Wenn ein Wolf Herdenschutzmaßnahmen überwindet, dass man den möglicherweise entnehmen sollte, um einfach auch seine Spezies zu schützen. Aber jetzt kommt der Punkt, wo wir sagen müssen, definiere Herdenschutzmaßnahmen. Viele Landwirte sagen ja jetzt schon, ja, der hat die bestehenden Herdenschutzmaßnahmen überwunden, der muss weg.
Ein normaler Schafzaun ist keine Herdenschutzmaßnahme.
Genau, aber viele glauben, sie schützen richtig ihre Weidetiere und tun
das
halt nicht.
Das glauben sie nicht, das schieben die nur vor. Es gibt in Deutschland und überall in Europa genügend Information über sachgerechten Herdenschutz. Das heißt, wenn ein Bauer das sagt, lügt er.
Genau das Gleiche mit dem günstigen Erhaltungszustand. Bei uns sind Politiker. Der niedersächsische Umweltminister hat jetzt verkündet, der günstige Erhaltungszustand sei erreicht. Und wir alle wissen, dass das dem nicht so ist. Und selbst wenn es so wäre, wäre das kein Grund, jetzt beliebig Wölfe zu schießen. Ja. Also von daher, da müsste man, glaube ich, jetzt einfach mal auch ganz klar ein Regelwerk erstellen.
Ja, es wird einfach...
An dem man sich orientieren kann auch. Ja.
Das Regelwerk gibt es, das ist die FFH-Richtlinie. Es wird aber rundherum so viel Nebel geworfen. Das heißt, günstiger Haltungszustand. Ob das jetzt zum Beispiel für Österreich 40 oder 60 Rudel bedeutet, darüber kann man streiten. Auf jeden Fall muss dieser günstige Haltungszustand nicht nur in einem bestimmten Bundesland erreicht sein, und das gilt auch für Deutschland, sondern auf dem gesamten Bundesgebiet. Mhm. Solange also in Bayern Wölfe genauso abgeknallt werden, illegal wie in Österreich, und daher kein günstiger Haltungszustand aufkommt, kann sich der Minister in einem anderen Bundesland sozusagen auf gut Deutsch gesagt brausen gehen. Also das gilt nicht. Es gilt auch nicht, wie es in Österreich der Fall ist, dass man im Verdacht auf Wölfe schießt. Nicht? Weil irgendwo ein Wolf offenbar 10 Schafe getötet hat, kann man im Umkreis jetzt von einigen Kilometern Radius, können die Jäger jeden Wolf erlegen, den sie sehen, im Verdacht, dass es vielleicht der gewesen wäre. Also das ist eine Wiederausrottungskampagne, die FFH komplett widerspricht. Ein Wolf, der abgeschossen wird, muss vorher identifiziert sein. Diese Dinge müssen gewährleistet sein, und ich kann auch nicht als Politiker der Landesregierung aus dem Ärmel heraus definieren, was jetzt ein Schadwolf ist. Dafür gibt es klare Definitionen in dieser FFH-Richtlinie, und daran haben wir uns zu halten. Wenn uns das nicht passt, dann müssen wir diese Gesetzgebung auf europäischer Ebene ändern. Aber solange es diese Gesetze gibt, sind sie einzuhalten.
Weil die Jäger ja sowieso nicht in der Lage sind, die Individuen zu unterscheiden. Also
das ist das Argument, dass es eben schwierig ist, Individuen zu unterscheiden. Daher wird auf Verdacht geschossen. Und das geht eigentlich nicht. Das geht schon gar nicht, wenn der Erhaltungszustand nicht gut ist. Eine weitere Nebelwerferei ist das Gerede um die Herabsetzung des Schutzstatus des Wolfs. Das würde nämlich an der Verpflichtung zur Erreichung eines guten Erhaltungszustands überhaupt nichts ändern, würde nur dann nach Erreichen des günstigen Erhaltungszustands sozusagen die Möglichkeiten vergrößern, durch Abschuss zu managen. Nicht? Aber der Erhaltungszustand, der muss erreicht sein, ganz egal, wie hoch der Schutzstatus des Wolfes ist. Nicht?
Der Wolf hat sich ja in Deutschland unwahrscheinlich schnell ausgebreitet in den letzten 20, 25 Jahren. Selbst im Yellowstone-Nationalpark unter allerbesten Voraussetzungen sind ja ganz andere Zahlen zu lesen. Wie kommt das eigentlich, dass der Wolf sich hier so breit macht?
Deutschland ist groß. Deutschland ist das interessanteste Wolfsexperiment im Moment weltweit, weil das ist die am raschesten wachsende offiziell nicht beschossene Wolfspopulation der Welt. Also die offiziellen Abschüsse halten sich in den letzten 20 Jahren ja in sehr engen Grenzen. Und er breitet sich deswegen so rasch aus, weil er erstens einen gut gedeckten Tisch vorfindet. Das heißt, auch in Deutschland sind die Bestände vor allem an Rehen und Wildschweinen maßlos überhegt. Das heißt, Wölfe haben genügend zu fressen. Und zweitens, es liegt in der Biologie der Wölfe, sozusagen sich irgendwo zu treffen, ein Männchen, ein Weibchen. Dann tut man sich zusammen, beginnt mit der Reproduktion. Die Jungen des letzten Jahres bleiben noch ein bisschen, um die darauffolgenden Geschwister mit großzuziehen. Aber irgendwann geht man als Jungwolf. Man hilft den Eltern, das Territorium zu verteidigen. Das ist der Mechanismus, der bewirkt, dass lokal die Wolfsdichten nicht weiter zunehmen, wenn einmal die Gegend mit Territorien abgesättigt ist, wie zum Beispiel in Nordsachsen. Aber die abwandernden Jungwölfe gehen relativ weit weg von 100 bis 1000 oder mehr Kilometer, um dort in der Ferne wieder einen Partner zu finden. Das erklärt gemeinsam mit der relativ hohen Vermehrungsrate von ca. 20% pro Jahr, wenn man von bestehenden Rudeln ausgeht, dass Wölfe sehr rasch wieder Habitate besiedeln und sich sehr rasch in der Fläche ausbreiten können. Also das sind einfach die Gegebenheiten. Fürchten müssen wir uns vor Wölfen nichts. In den letzten 20 Jahren ist so gut wie nichts passiert mit Menschen, weil genügend Nahrung für Wölfe da ist, weil es keine Tollwut gibt und weil im Wesentlichen die Wölfe unabhängig vom Menschen leben. Also man sollte Menschen nicht anfüttern. Wölfe sind im Moment in Deutschland und in Mitteleuropa wesentlich weniger gefährlich oder gar nicht gefährlich, etwa wenn man sie vergleicht mit Wildschweinen oder sogar Rehböcken. Es passiert viel mehr mit Wildschweinen und Rehböcken wie mit Wölfen. Mit Wölfen passiert bislang nichts.
Wie ist Ihre Einschätzung zu den Vorfällen in den Niederlanden, wo Kinder gebissen worden sein sollen von Wölfen?
Na ja gut, das ist auch vor 3-4 Jahren in Polen passiert. Wenn sowas passiert, ist das ein klarer Hinweis darauf, dass diese Wölfin oder dieser Wolf, der es getan hat, angefüttert wurde. Das passiert manchmal, um gute Bilder zu kriegen. Auch die polnische Wölfin hat in der Nähe eines Gasthauses, wo sie angefüttert wurde, damit die Leute bessere Bilder von ihr bekommen, hat begonnen, Kinder zu beißen. Zunächst, also nicht sehr kräftig, es ist fast nichts passiert, aber die hat man dann natürlich sofort abgeschossen. Das heißt, und das wäre für Holland natürlich auch angeraten, weil kann nichts Schlimmeres passieren, als dass ein Wolf draufkommt, dass man Menschen auch essen kann.
Ja, war das überhaupt der Wolf, der die Kinder verletzt hat?
Ich meine, das weiß ich nicht, aber wenn das so war, ich kenne die Geschichte.
Soweit ich weiß, hat er sie bloß angerempelt und sie sind hingefallen. Gut. Aber ich muss auch nochmal sagen.
Aber wenn ein Wolf Kinder anrempelt, dann hat er auch die Distanz zu Menschen verloren.
Definitiv. Also das sehe ich genauso. Ich hatte jetzt auch ein Video gesehen, ich glaube, das hast du auch gesehen, Sabine, ne? Ein Wolf, sag ich mal, so auf 3 Meter an jemanden vorbeiläuft. Und da muss ich auch sagen, da gab es auch viele Wolfsfreunde, die gesagt haben, Jungtier und das ist alles irgendwie normal. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe ja nun schon viele Wölfe draußen gesehen, gefilmt, ob nah oder fern. Das jedenfalls, was ich da gesehen habe, war definitiv kein normales Verhalten. Also da gibt es definitiv eine Vorgeschichte, weil wenn ein Wolf, sag ich mal, einem offensichtlich zu erkennenden Menschen, sag ich mal, sich so nähert, dass da stimmt was, ne? Und mittlerweile gibt es so viele Fotos auch von Naturfotografen aus den Niederlanden, die eigentlich ganz klar zeigen, dass da definitiv verfüttert worden ist.
Ja, also wenn dem so ist, also Anfüttern ist komplett verboten. Und wenn dem so ist, muss man diese Tiere wirklich entnehmen, auch wenn die armen Viecher nichts dafür können. Aber das erste tote Kind würde die Szene natürlich völlig verändern.
Dann lassen Sie uns ganz kurz zum Schluss noch eine Frage beantworten, die mir ganz häufig gestellt wird von besorgten Eltern. Ich lebe jetzt im Berliner Raum und hier kommt immer wieder die Frage auf, müssen wir jetzt Angst haben? Können wir unsere Kinder noch im Wald spielen lassen und so weiter? Ich kenne die Antwort, aber jetzt aus Ihrem berufenen Munde nochmal für alle.
Es gibt keine kritischen Vorfälle mit Menschen, außer mit wenigen Wölfen, die angefüttert wurden. Das darf man halt nicht tun. Sozusagen alle bisherigen Aktivitäten wie Pilze suchen, im Wald spielen etc. kann man völlig gefahrlos weiter betreiben. Außerdem, ich kenne heute eigentlich keine, also welche 3-jährigen Kinder spielen noch Mutterseelen allein irgendwo im tiefen Wald? Ne? Also das gibt's ja heute sowieso nicht mehr. Nein. Also das sind ja lauter Horrorszenarien, die es nicht gibt. Und wenn ich heute heute mit Hund unterwegs bin, sogar in Nordsachsen, in einem Gebiet, wo flächendeckend Wolfsterritorien sind, na, dann darf ich den Hund halt nicht streunen lassen. Nicht? Aber wenn der Hund innerhalb von 50 Meter bei mir bleibt, ist null Gefahr gegeben, dass der von einem Wolf geschädigt wird. Da ist der Schutzfaktor durch meine eigene Anwesenheit hoch genug. Nicht? Und wenn einmal ein Wolf... Das gab es auch schon, dass Wölfe gelegentlich neugierig sind, Joggerinnen gegenüber oder einem Hund an der Leine gegenüber. Ich sag, das ist sehr, sehr selten, aber in dem Fall kann man die auch ganz gut wegdrohen. Nicht? Man kann sich groß machen, kann die anschreien, kann gegebenenfalls einen Stein werfen. Aber wie gesagt, in diese Situation kommt so gut wie niemand, weil Wölfe es nicht drauf ankommen lassen, würden sich aber zuverlässig wegdrohen lassen, im Gegensatz etwa zu Braunbären. Also wenn Sie einem Bären begegnen, versuchen Sie das nicht und seien Sie sehr, sehr höflich auf dem Rückzug. Ne?
Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir alle wesentlichen Fragen beantwortet. Wir könnten natürlich das Gespräch jetzt noch stundenlang weiterführen.
Na, aber ich nicht. Ich muss dann was anderes tun. Ja.
Lieber verabreden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal mit einem aktuellen Thema. Auf jeden Fall an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, lieber Professor Kottraschall, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns,
ja,
für den Podcast.
Ne?
Und unsere Fragen beantwortet haben. Großartig.
Ja, gern. Danke für die Einladung. Übrigens ein Hinweis, ich habe gerade ein Buchmanuskript abgegeben. Da wird es aber nicht um Wolf gehen, sondern das Buch erscheint im Spätherbst bei Brandstätter in Wien und da geht es um die Psychologie der Mensch-Hund-Beziehung.
Ja, super.
Unter dem Titel Warum uns Hunde zu besseren Menschen machen.
Oh mein Gott, ich habe ein Weihnachtsgeschenk.
Ein bisschen vollmundig, aber eigentlich gar nicht so falsch. Ne?
Ich habe jetzt gerade Ihr Buch Hund und Menschen in Händen hier und da schreiben Sie ja übrigens auch über dieses Schulhund-Experiment.
Genau.
Seitdem wissen wir ja wissenschaftlich fundiert, dass wir unsere Hunde durchaus auch in sozialen Projekten einsetzen können und sollten. Genau, das habe ich bei Ihnen gelesen zum ersten Mal und deswegen freue ich mich jetzt auch auf Ihr neues Buch. Ich werde es mir auf die Weihnachtswunschliste schreiben und wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg damit und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal und herzliche Grüße nach Wien.
Danke. Schönen Gruß auch nach, ich sitze im Salzkammergut, aber schöne Grüße nach Berlin und nach Dresden.
Ja, genau. Ja, danke.
Sehr schöne Stadt. Danke, Wiederhören.
Wiederhören, vielen, ja, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Matthias Geis. Fragen und Anmerkungen gern per Mail an info@derwolfspodcast.de